Beauty Deeds Done Well hat sich einer Mission verschrieben, nämlich Heldentaten und Untaten des Marketings zu würdigen. Das Dirty Deeds Done Well Ranking schafft ultimativ Klarheit, hochsubjektiv, kontrovers und in der Regel akademisch korrekt werden jeweils die Top 3 einer Marketingdisziplin benannt.
Ich freue mich heute, eine Top 3 in den Ring zu werfen, die sich mit einer markenarchitektonischen Basisstrategie beschäftigt. Markenarchitekturen beschäftigen sich mit der Frage, Zusammenspiel zwischen der Corporate Brand und den Product Brands, inwiefern wen wer unterstützt. Es gibt ein Kontinuum von Ecker Joachimsthaler, was auf der einen Seite sagt, es gibt einen One-Brand-Approach, wo man versucht, quasi alles, was in einem Unternehmen passiert, in eine Marke zu packen. Beispiel hierfür ist immer Siemens oder ABB, wo man eigentlich keine Subbrands zulässt oder keine Untermarken mehr haben will. Das Gegenstück auf der anderen Seite des Kontinuums ist das sogenannte House of Brands, wo die Marken untereinander gar nicht zusammengeführt werden, sondern sehr freilaufend unterwegs sind. Beispiel hierfür sind so Strategien wie für NutraSweet oder auch vieles, was sich abspielt im Bereich Pharmaceuticals, wo man eigentlich keinen direkten Zusammenhang herstellen kann oder will. Zwischen diesen beiden Extremen lässt sich eine Strategie identifizieren, das sind die Subbrands, wo es quasi darum geht, wie zum Beispiel Virgin eine Dachmarke zu haben, die die anderen quasi mit in den Markt einführt. Die Strategie, um die es mir aber geht, sind die Endorsed Brands. Das sind Marken, die vor allen Dingen sehr eigenständig leben, aber trotzdem noch einen Rückendeckung, beziehungsweise, wie man im Englischen sagt, a little kick in the butt kriegen, indem die Corporate Brand da mitspielt, beziehungsweise die Corporate Brand ihnen hilft. Das hat vor allen Dingen den großen Vorteil, dass man einen extremen Spielraum an Spielformen aufnehmen kann, wie man verschiedene Marken entweder sehr weit weg oder sehr eng an der Unternehmensmarke führt. Das ist eine Strategie, da gibt es viele Unternehmen, die sich daran versuchen und für viel Orientierungslosigkeit sorgen, weil sie versuchen, die Marke nach vorne zu stellen, die Corporate Brand nach vorne zu stellen. Ich halte es für eine Capability oder eine Mastery, das richtig hinzukriegen. Und deswegen lohnt es sich hier diesmal aus meiner Sicht nicht nur über Failures, was ich ja häufig mache, zu reden, sondern wirklich mal drei Marken herauszunehmen, wo ich glaube, die das sehr erfolgreich tun. Auf dem dritten Platz verorte ich eine Markenarchitektur, die normalerweise gar nicht mal auf diese Endorsement setzt, aber in einem ganz bestimmten Zeitpunkt das wirklich nutzt. Das ist die Markenarchitektur des Louis Vuitton Moët Hennessy Konzerns, LVMH, die normalerweise eine extreme Eigenständigkeit der Marken predigen. Also denken wir an Louis Vuitton, denken wir an Moët und nur an Hennessy, dann fällt uns bei allen auf, dass die eigentlich sehr getrennt voneinander auftreten, weil sie stark genug sind. Nun nutzt Louis Vuitton Moët Hennessy diese Strategie aber sehr smart, indem sie neue Marken, die in den Konzern hereinkommen, helfen, in die Familie aufgenommen zu werden, indem sie sagen, out of the Louis Vuitton Moët Hennessy System or out of the family und dergleichen. Und da gibt es verschiedene schöne Beispiele. Das erste, was mir über den Weg gelaufen ist und was ich sehr interessant fand, war das Beispiel Rimowa, eine deutsche Premium-Marke für Reisegepäck. Was sie getan haben, ist, dass sie gesagt haben, Rimowa bei Louis Vuitton Moët Hennessy, um zu zeigen, sie sind jetzt Teil eines größeren Luxuskonzerns, was der Marke auch so einen gewissen Uplift gibt. Zweites Beispiel ist Tiffany. Und bei Tiffany, die früher sehr eigenständig waren, sind sie hingegangen und haben gesagt, wir hängen da auch nochmal Louis Vuitton Moët Hennessy dran, LVMH, weil das hilft nochmal zu verdeutlichen, wie stark eigentlich auch unsere Corporate Brand bestimmte Dinge abdecken kann. Und last but not least kann man noch Tag Heuer nennen, die auch bei Louis Vuitton Moët Hennessy genannt werden, weil dort die Technologiekompetenz Louis Vuitton Moët Hennessy auch nochmal hilft. Also dieses Wechselspiel zwischen diesen Marken finde ich sehr spannend. Und sie nutzen es nicht immer, sondern sie nutzen es ganz bewusst als strategisches Mittel, um sozusagen ein Feld abzustecken, in dem sie sich bewegen.
Um mal eine Grundaussage zu machen, wenn wir uns heute branchenübergreifend die überwiegende Zahl der Markenarchitekturen ansehen, dann sind die, um es mal so zu formulieren, eigentlich irgendwie in der Mitte. Es gibt quasi keine reinen House of Brands oder reinen Branded Houses, sondern die sind irgendwie in der Mitte. Und das führt häufig dazu, dass wir eben, ich formuliere mal so lapidar, keine guten Markenarchitekturen haben. Ich finde eben auch, LVMH, die spielen das genau richtig. Im Kern sind sie ein House of Brands und nutzen dann die Corporate Brand oder die Dachmarke strategisch geschickt im Übergang. aber lassen andere Marken davon vollkommen unberührt, wie es auch sein muss, dass die unbeeinflusst von irgendeiner Nachbarmarke oder einer Corporate Brand ihre Marke in ihren jeweiligen Märkten leben können, was im Luxusmarkt auch noch besonders wichtig ist.
Ich finde, es ist ein interessanter dritter Platz. Meine Vermutung ist nur, die breite Masse der Kundinnen und Kunden weiß das gar nicht und kriegt das nicht mit. Ich sehe hier wirklich eine Maßnahme, die rein auf den B2B-Kontext, Finanzpresse-Kontext abzielt und die uns auch deswegen bewegt, weil wir eben auch neben diesem Endorsement bestimmte Maßnahmen sehen, Kollaborationen innerhalb dieser Gruppe. Ich glaube nur wirklich, es ist mehr eine Nischenwahrnehmung, die von unserem Hintergrund geprägt ist. Und ich vermute, dass die meisten Kundinnen und Kunden das nicht registrieren. Und wenn sie es registrieren, dann assoziieren sie häufig diese Schritte ja mit Preissteigerung und Qualitätsverlust. Also das ist ja auch häufig das, was Rimowa entgegengebracht wird oder auch anderen Marken aus diesem Konzern, wo die Kritik lautet, hey, ganz klassischer Schritt, wenn ein Unternehmen übernommen wird, wenn eine Marke übernommen wird, ist die Preise steigen, die Qualität sinkt. Bei Loro Piana haben wir es auch gesehen. Also deswegen ja, sehr smart aus dieser Finanzpressesicht, weniger, wenn wir auf die Kundinnen und Kunden schauen.
Nur wenn wir über Corporate Branding reden, dann sind die anderen Stakeholder mindestens genauso wichtig. Umso smarter ist diese Strategie, dass du es nutzen kannst, um an den anderen Märkten auch noch ein Signal zu setzen. Und insofern denke ich, dass da schon etwas ist. Und da gebe ich Thorsten recht. Du musst es ja nicht bei allen Marken spielen. Du spielst es bei denen, die helfen sollen, dir deine Brand Equity dann hochzutreiben.
Also es hat aber einfach einen anderen Einschlag und eine ganz andere Färbung. Auf Kundenseite, also wirklich Endverbraucherseite, bietet sich diese Maßnahme nicht an.
Also ich gestehe, Hannas Diagnose mit Blick auf mich war richtig. Also bei mir war und ist wahrscheinlich schon der Blick professionell vernebelt.
Lassen wir das so stehen. Auf dem zweiten Platz habe ich eigentlich eine Kategorie gewählt und eine Marke ausgewählt, weil wie du schon eben sagst, Thorsten, es ist eine vielgespielte Strategie und sie führt auch manchmal zu echten Verwirrungen. Ich habe mir den Hotelleriemarkt mal angeguckt und da gibt es also Marriott und andere. Und mir bleibt immer wieder hängen die Marke Accor, weil die Marke Accor aus meiner Sicht etwas schafft, wovon man manchmal abraten würde, aber komischerweise bei Accor extrem gut funktioniert, weil Accor eine Marke ist, die nicht nur für Qualität steht oder für besonderen Service, sondern auch für Zuverlässigkeit steht. Und Accor schafft es, ihre eigene Marke von einem Endorsement auf Mass-Market-Niveau und im Budget-Segment von Ibis über Sofitel bis zum Pullman Hotel als Endorser zu nutzen, um diesen Marken die Unterstützung zu geben, sie würden zum Accor-Konzern gehören. Und ich muss zugestehen, die anderen Endorsed Brands, die man im Hotelmarkt findet, sind vielleicht nicht viel schlechter, ob man jetzt an Hilton oder dergleichen denkt. Aber für mich ist das eine der wirkmächtigsten Strategien. Fahr mal durch München, du triffst an jeder Ecke irgendein Accor-Hotel und du nimmst es nicht als negativ wahr, dass es zu voll ist, sondern du siehst einfach, wie breit diese Marke dann auch wirklich aufgestellt sein kann.
Ich finde das einen interessanten zweiten Platz und ich finde, der ist auch berechtigterweise auf dem zweiten Platz. Und ich sehe diese Entwicklung ähnlich. Vorher waren sie ja noch voll in diesem House of Brands. Das ist ja eine neue Entwicklung, eben, dass sie dieses Endorsement nutzen. Ich meine, an sich ist ja diese Strategie schon vor allem, wenn wir auf den Hotelmarkt schauen, gang und gäbe. Was mich aber hier schon in besonderer Art und Weise abholt, ist eben diese gemeinsame Distribution und dieses Loyalitätsprogramm. Und ich finde, das spielen sie schon fantastisch gut, dass sie doch diese sehr differenzierten Marken haben und dann aber die Dachmarke oder die Muttermarke nutzen, um die Menschen durch ihre verschiedenen Nutzungssituationen, also vom Business-Trip bis zum privaten Urlaub, Angebot zu bieten und auch in verschiedenen Lebensstufen, also vom Ibis hin bis zum Luxushotel. Und das begleiten sie, finde ich, wahnsinnig schön durch die Buchungsplattform, die ja immer etablierter ist und dann durch das Loyalitätsprogramm mit über 100 Millionen Mitgliedern weltweit. Es ist ja eins der größten Treueprogramme und ich finde, das ist schon eine absolute Stärke, die da noch mitschwingt, neben diesem Endorsement im Sinne von Qualitätsvertrauensanker.
Ich muss sagen, und jetzt habe ich wirklich die Kundenbrille auf. Mich irritiert das häufig im Hotelmarkt, dass ich das Discount-Hotel hier bei Accor halt in Ibis in derselben Familie finde wie das absolute Luxushotel. Lustigerweise ja im Fall von Accor auch den Orient Express. Mich macht das eher nervös. Und zwar ganz klassisch. Unter der Überschrift runter kommen sie immer. Wenn ich bei Ibis buche, finde ich es eigentlich nett, dass ich auch erfahre, die machen auch den Orient Express oder Sofitel. Wunderbar. Andersrum habe ich extreme Mühe. und was du als positiv hervorhebst mit den Treueprogrammen, die machen mich aber häufig auch nervös. Durch die Treueprogramme lerne ich erst kennen, dass mein favorisiertes Hotel auch andere Marken hat, die ich gar nicht so sehr favorisiere. Und was ich auch noch in den Operations immer wieder feststelle, sei es nun Accor oder Marriott, ist, dass die aus Effizienzgründen natürlich vieles zusammenlegen. Und dann passiert es dir, dass du zum Beispiel in Toronto an einem Check-in stehst und feststellst, dass das Four Points Hotel denselben Check-in hat wie das Element. Das ist jetzt nicht Accor, sondern Marriott. Und das nimmt natürlich den Produktmarken das Profil. Im Hotelbusiness sind die bei weitem noch nicht optimal unterwegs, wenn es um ihre Markenarchitekturen geht.
Aber deswegen scheint mir Accor schon einer derjenigen zu sein, der das ganz gut hinkriegt, weil sie halt auf dem Grundnutzen aufsetzen, wir können Hospitality. Und ich finde den Stretch schon gar nicht so schlimm. Wir können auch im Hotelbusiness davon ausgehen, dass es ein Variety-Seeking-Moment gibt. Es gibt den Moment, wo du sagst, ich brauche einfach nur ein Bett, ich muss morgens um 7 wieder raus. Und dann gehst du halt in Ibis, weil es einfach nett liegt. Und das heißt nicht, dass du nur in Ibis gehst. Aber ich würde genauso dann auch in Pullman gehen. Und ich hätte auch kein Problem, in Orient Express zu steigen und fände das Endorsement nicht schlimm, weil es in dem Moment mir immer noch zusichert, naja, das ist dann vielleicht doch ein Orient Express, der ankommt und keiner ermordet wird. Also das macht schon Sinn aus meiner Sicht, dass man das so spielt. Gut, dann kommen wir zu Nummer 1 und die Fanfaren können wir ausfahren, weil aus meiner Sicht es kaum ein Unternehmen gibt, was sich so früh mit dem Corporate Branding beschäftigt hat und eine Corporate Brand geprägt hat, die wirklich das Endorsement quasi in der Idee hat. Und das ist ein Unternehmen, wie sollte es anders sein? Es ist ein Unternehmen in der Schweiz, die haben momentan ein bisschen schweren Stand. Der Name sagt aber schon alles, das Unternehmen Nestlé. Und der Name Nestlé kommt von einer ganz einfachen Idee, das sieht man auch immer im Corporate-Logo. Das Unternehmen schafft ein Nest, in dem kleine Marken als kleine Vögel aufwachsen und dann immer selbstständiger werden und dann auch weiterfliegen können. In vielen Analysen mit Unternehmen über Endorsed Brand Strategies landet man immer wieder bei Nestlé als einem hervorragenden Beispiel, weil die eins geschafft haben. Und das ist der Unterschied zu dem, was wir bei den ersten beiden gesehen haben. Sie spielen mit dieser Balance extrem gut mit unterschiedlichen Marken. Also greifen wir mal drei raus, die ganz anders damit umgehen, aber alle irgendwie davon profitieren. Das erste ist, und wie könnte es anders sein, ist Nescafé. Also Nescafé trägt die gesamte Kategorie dieses schockgefrorenen Kaffees, des Instant-Kaffees, und ist eine originäre Entdeckung von Nestlé. Und dieses Nescafé ist nichts anderes als eine wirkliche Übertragung der Idee in den Markt hinein. Es ist sogar so schlimm, dass auf der Packung draufsteht Nescafé bei Nestlé. Das muss man sich mal überlegen. Ja, nur noch doppelt gemoppelt. Zweite Beispiel, wo man die Marke viel weiter weg aufsetzt vom Endorser, ist KitKat. Auch dort ist noch ein Endorser dabei, aber die Marke ist schon sehr selbstständig, weil sie auch in einem Umfeld agiert, wo Produktmarken einfach führend sind. Ob das jetzt Snickers ist oder ein Twix, alles was da rumturnt, ist sehr produktorientiert aufgestellt. Und gerade da nochmal so den kurzen Kick zu geben, guck mal, das kommt von Nestlé, hilft. Hat in manchen Firestorm-Situationen vielleicht ein bisschen auch abgefedert oder abgefangen, was da auf der Marke abgeladen wurde. Und dann gibt's für mich eine Geschichte, die ist nicht positiv gelaufen, aber sie zeigt sehr schön, wie da eine Corporate Brand sich auch einsetzen kann. Das ist vor Jahren gewesen. Da weiß ich nicht, ob Nestlé das heute nochmal so machen würde, aber das ist das Babymilchpulver-Thema Beba, wo die Marke von Nestlé endorsed wurde und es extreme Qualitätsprobleme gab, vor allen Dingen in den afrikanischen Ländern. Und dabei entstand dann ein unheimlicher Lashback zur eigentlichen Corporate-Marke. Aber damit konnte man viel damit auffangen, weil eben die Nestlé-Marke das auch mitgetragen hat. Und damit die Corporate-Brand geholfen hat, diese Marke auch in einer gewissen Form zu retten. Wenn man sich das gesamte Markenportfolio von Nestlé anguckt, man findet immer ein sehr intelligentes Spiel mit der Distanz und dem Gleichgewicht und der Balance. Und ich glaube, man kann von Nestlé am meisten lernen, auch wenn da Fehler passiert sind. Und wenn diese Fehler vielleicht auch noch heute nicht ganz vergessen sind. Man hat den besten Überblick, was mit so einer Endorsed Brand wirklich gespielt werden kann. Und damit landet sie für mich eindeutig auf Platz 1.
Du hast zu Recht betont, ist Nestlé zumindest gefühlt der Erfinder dieser Strategie ist und gibt ja auch in der engeren Fast-Moving Consumer Goods Industrie inzwischen Nachahmer. Dafür gibt es sicherlich Gründe. Und von deinen Argumenten unterstütze ich insbesondere eins, das ist auch meine Beobachtung über Jahrzehnte. Nestlé spielt es halt irrsinnig flexibel. Das ist der zentrale Motor für diese Form der Markenarchitektur, dass du halt genau auslotest pro Markt. Markt heißt pro Produktmarke in einem bestimmten Ländermarkt, wie du diese Beziehung zwischen deiner Dachmarke oder Corporate Brand und der jeweiligen Produktmarke spielst. ist ja ein Riesenjob. Ich weiß nicht genau, wie viele Marken es bei Nestlé noch gibt, aber ich schätze mal so um die 2000, wenn die immer noch im Spiel haben. Da macht es natürlich schon viel Sinn, da auch mal ein bisschen auf Synergie zu setzen.
Ich finde, es ist jetzt ein bisschen die Frage, welchen Maßstab legt man an dieses Ranking? Und wenn man sagt, der Maßstab ist, wer hat es zuerst gemacht, wer hat die meiste Agilität drin oder welches ist auch das prototypischste Beispiel für diese Markenarchitektur, dann würde ich euch zustimmen. Wenn es wirklich darum geht, diesen Vertrauensanker zu nutzen, diese Glaubwürdigkeit, da hat die Marke für mich vor allem jetzt in der letzten Zeit, aber auch schon in den letzten Jahrzehnten einfach zu stark gelitten. Und ich finde, das sieht man jetzt schon in der aktuellen Situation. Das Markenportfolio ist dermaßen groß und fuzzy und wenig greifbar eben. Wir haben diese Image-Probleme, die sich immer weiter auftürmt. Der Babymilch-Skandal, der liegt jetzt nun weit zurück und es sind andere Themen, die eben relevant sind. Und da tut Nestlé meines Erachtens den Marken nicht sonderlich gut. Und ironischerweise, wenn man sich dann mal anschaut, welche Kategorien gut laufen, dann landet man ja auch bei solchen Kategorien wie Heimtiernahrung zum Beispiel. Und da hat Nestlé ja gar nichts mehr mit zu tun im Endeffekt. Da steht Purina drauf und das war es. Wenn man das Produkt umdreht, findet man eben noch Nestlé als Absender. Für mich ist es ein prototypisches Beispiel, aber nicht mehr das Unternehmen, was das am besten spielt. Auch wenn ich die Begründung eben in dem Sinne nachvollziehen kann und vor allem diese Analogie mit dem Nest sehr, sehr schön fand.
Was ist denn deine Nummer eins?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Welches Unternehmen es momentan jedenfalls noch sehr, sehr gut spielt, ist Ferrero. Ich finde es relativ eindeutig, was die Dachmarke für die Produktmarken tut. Man sieht es entsprechend auch mit dem starken Wachstum momentan und wie sie trotz diesen Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist, das eigentlich sehr gut spielen, obwohl da auch wahnsinniges Konfliktpotenzial drin steckt.
Das ist halt schon ein Vorteil, wenn es einen gemeinsamen Nenner gibt, wie bei Ferrero halt viel Zucker.
Wenig Haselnüsse.
Wenn man bei Nestlé drauf guckt, da muss man die Marken qualifizieren. Also solche, die wirklich sehr gut leben, mit der, unter der, neben der Nestlé Corporate Brand, ohne Frage Nescafé, Nespresso etc. Und wo man bei anderen zu Recht fragt, ob es denen nicht grundsätzlich besser gehen würde, wenn das Nestlé klitzeklein bis gar nicht geschrieben würde. Also wenn ich ein Perrier bestelle, möchte ich eigentlich nicht wissen, dass es von Nestlé ist.
Aber das ist halt die Schönheit des Konzeptes. Und ich glaube, deswegen ist Nestlé halt doch schon ein gutes Beispiel dafür. Wenn du über diese Balance nachdenkst und willst verstehen, wie diese Balance funktioniert und wir reden über Top als Best Practice, was ich immer ein bisschen hasse, aber in dem Moment kannst du ja Nestlé wirklich nach vorne stellen.
Das war's für heute. Sind die von Markus nominierten Kandidaten tatsächlich die Top 3 der Endorsed Markenarchitekturen? Landet Nestlé zu Recht auf dem ersten Platz oder gebührt dieser Rang nicht eher dem Hotelkonzern Accor oder dem Luxusgütergiganten LVMH oder gehört Ferrero nicht zumindest auf das Podium? Falls ihr andere Top 3 Kandidaten seht, könnt ihr diese auf unserem LinkedIn-Channel mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu dem heute diskutierten Thema geben. Auf Wiederhören. Dann.